Ein kleiner Teaser noch für morgen, 11 Uhr in St. Lukas. Da singt auch sein Volk heilig für immer. Also nicht nur hier am Westfalenplatz ist das Volk heilig, sondern auch da drüben mit all den anderen, die zusammenkommen, um Gott zu loben. Und das Thema heißt, gemeinsam auf gutem Grund. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und mit der evangelischen und mit der katholischen Kirche haben wir uns für dieses Wort entschieden. Ich weiß nicht, was ihr in eurem Herzen noch an Mauern habt. Auch wir sind hier in Mauern gefangen. Weiße Tauben mögen draußen bleiben. Wir haben da Falken und Bussarde. Hoffentlich hat der Heilige Geist eine Chance reinzukommen. Aber ab und zu ist ja ein kleines Fenster offen. Wir haben in unserem Herzen viele Mauern. Und wir haben gerade gesungen, wie schön es ist, wenn das Volk heilig, heilig singt. Morgen ist die Chance, auch wieder mit anderen zusammen heilig, heilig zu singen. Gemeinsam auf gutem Grund. Und ein zweiter Grund ist vielleicht auch, dort morgen hinzugehen. Bernward Mich, der Pfarrer der katholischen Gemeinde, wird im Januar seinen Dienst beenden, in den Ruhestand gehen. Das heißt, Pfarrer Mich, Pfarrer Sacher und ich werden das letzte Mal diesen Pfingsttag, diesen ökumenischen Pfingsttag, der seit vielen Jahren eine gute Tradition geworden ist, gemeinsam gestalten. Genau, für mich sehr traurig, also für uns alle drei und vielleicht für andere auch, weil ich immer noch glaube, dass das Gebet Jesu aus Johannes 17 in Erfüllung geht. Da betet er um die Einheit derer, die ihm folgen. Weil? Damit die Nationen erkennen, dass du mich gesandt hast. Damit die Heiden erkennen, dass du mich gesandt hast. Damit die, die nicht an mich glauben, erkennen, dass du mich gesandt hast. Ich stehe mit meinem Leben für die Einheit des Volkes Gottes. Und die möchte ich leben, wo immer ich bin und wo immer der Herr mir dazu Gelegenheit gibt. Auch hier in Querum. Abschied und Neuanfang. Das ist so das grobe Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und ich möchte uns einen Text aus den Abschiedsreden Jesu lesen. Die finden wir in Johannes 14 bis 16. Und aus dem 16. Kapitel möchte ich die Verse 5 bis 14 lesen. Jesus sagt: Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, wenn ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Jeder von uns erlebt in seinem Leben Übergänge und Loslassen. Wir in unserem Leben. Und Übergänge im Leben sind oft mit schmerzlichem Loslassen verbunden. Der Übergang aus dem Mutterleib ins Licht der Welt, der Geburt, der Übergang vom Kindsein zum Erwachsenwerden, die Pubertät und die Adoleszenz, der Übergang vom Leben in den Tod, das Sterben, um Nummer drei zu nennen. Diese sind alle mit schmerzlichen Prozessen verbunden. Und diese Schmerzen sind zweiseitig. Bei der Geburt leiden Mutter und Kind. In der Pubertät der Jugendliche oder die Jugendliche und seine Umgebung. Und beim Sterben der Sterbende und die Hinterbliebenen. Aber ohne Übergänge, ohne Loslassen, ohne Abschied sind auch keine Neuanfänge möglich. Das heißt aber auch, dass es kein schmerzloses Dasein gibt. Wer schmerzlichen Prozess konsequent ausweicht, wird tendenziell auf der Stelle treten. Wenn ein junger Mensch sich nicht aus seinem Elternhaus abnabeln kann, wird ein Entwicklungsschritt fehlen. Wenn sich jemand nicht von seinem Groll verabschieden kann, wird er oder sie emotional nicht mehr ganz frei sein. Wenn jemand eine Stelle verliert und beim Schmerz oder der Wut über den Verlust stehen bleibt, wird er nicht offen sein für neue Chancen. Wenn ich loslassen kann, blockiert sich. Ich habe mal von einer Methode gehört, mit der man Affen fangen kann. Ob das so richtig wahr ist, ich habe gestern noch mal im Internet gegoogelt. Da sind so einige kleine Videos drin, sowohl von Brasilien als auch in Indien, als auch aus Afrika. Aber sie sind egal ob sie wahr oder nicht wahr sind, es ist ein schönes Beispiel für das eben Gesagte. In einem Fass oder einem Kürbis, je nachdem wo, oder in einem Termitenbau, da wird eine kleine Öffnung, so dass gerade die Hand reinpasst, wird da reingeschnitzt oder reingebohrt. Und dann legt man dort in dieses Fass oder in diesen Kürbis oder in diesen Termitenbau so viel Sand, dass man gerade noch so rein kann, und dann obendrauf irgendwelche Kerne oder Nüsse. Und die Affen, die zugucken, oder Paviane, die sind total neugierig. Was hat der Mensch da jetzt gemacht? Und dann zieht sich der Mensch zurück, versteckt sich irgendwo, und dann gehen diese Affen hin und sie greifen in dieses Loch hinein und fühlen die Kerne oder Nüsse und halten die fest. Und dann merken sie auf einmal, dass sie mit der Hand nicht mehr rauskommen, weil die Faust ja größer ist als die Hand, wenn man sie loslässt. Und dann läuft dieser Jäger oder dieser Mensch, der den fangen will, zu dem Affen, bindet ihn irgendwie irgendwas Schwarzes über den Kopf, damit er nicht mehr sehen kann, sich nicht wehrt. Und dann in dem Moment lässt er dann los und dann kann er rausgezogen werden. Nicht loslassen können kann uns in die Gefangenschaft führen. Sich zum Loslassen durchringen kann uns auf der anderen Seite zu neuen Ufern aufbrechen lassen. Und im Leben mit Gott gilt: Gott nimmt nicht nur, er gibt auch immer etwas Neues. Und so mancher Witwer oder Witwe hat nach dem Abklingen der härtesten Abschiedsschmerzen erkannt, dass es immer noch und wieder ein sinnvolles Dasein gibt, weil unser Gott uns eine neue Aufgabe, eine neue Perspektive schenkt. Gott ist unser bester Seelsorger. In Psalm 42 heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Übergänge und Loslassen. Es war auch im Leben Jesu und der Jünger so. Auch und gerade das Leben von Jesus kennt diesen Schmerz der Abschiede und des Loslassens. Auch Jesus wurde geboren. Im Galaterbrief schreibt Paulus: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Jesus war dem Gesetz unterstellt, dem jüdischen Gesetz, dem Gesetz des Menschseins überhaupt. Er wurde beschnitten, er kannte körperlichen und seelischen Schmerz. Sein Tod am Kreuz war unter anderem eine Folge davon, dass ihm die Verletzung des jüdischen Gesetzes vorgeworfen wurde. Es war nämlich Gotteslästerung, sich göttliche Vollmachten zuzuschreiben. Und das konnten sie nicht erkennen, weil sie nicht erkannt haben, dass er der Messias ist. Und der heutige Predigttext ist ein kleiner Ausschnitt aus diesen Abschiedsreden Jesu an seine Jünger vor seiner Leidenszeit. Und Jesus spricht hier sehr seelsorgerlich. Er sagt, euer Herz ist von Trauer erfüllt. Er weiß um das Gefühl seiner Jünger. Das heißt, die Stimmung war depressiv. Die Jünger realisieren, dass sie ihren Meister nicht bei sich behalten können. Und das geht uns genauso. Wenn wir jemanden sehr lieb haben oder ihn lieben, dann möchten wir ihn eigentlich so unbeschränkt lange wie möglich bei uns halten. Und die Jünger sind geschockt und nicht imstande, ein größeres Ziel ins Auge zu fassen. Jesus sagt, keiner fragt mich, wohin gehst du? Sie sind durch ihre Trauer blockiert. Und wer jemals durch Abschiedsschmerzen hindurch musste oder mit Trauernden zu tun hatte, der kennt das. Die Trauer zieht den Blick ab, hinein ins Grau oder ins Dunkle. Und da ist es unmöglich, aufzuschauen und neue Ziele ins Auge zu fassen. Wenn jemand sich frisch eine körperliche Verletzung zugezogen hat, dann denkt er auch nicht im nächsten Moment an irgendwelche sportlichen Höchstleistungen. Die Jünger sehen natürlich auch nur die Trauer und den Abschied und nicht die Freude, die sie haben. Obwohl Jesus ihnen das bereits versprochen hatte. Ihr habt gehört, dass ich zu, also in Kapitel 14 sagt er das, ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Jesus wird fortgehen, im doppelten Sinn. Zunächst einmal durch seinen Tod am Kreuz, am Karfreitag. Aber dann geht auch der Auferstandene fort, 40 Tage später, am Himmelfahrtstag. Und im gleichen Atemzug verspricht er, ich komme wieder zu euch. Und damit meint er den Heiligen Geist, der am Pfingsttag von den Jüngern und Jüngerinnen Besitz ergriff. Jesus sagte, ich komme zu euch. Er setzt sich hier mit dem Heiligen Geist gleich. Kurzer Exkurs, unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Der gleiche Gott tritt uns in drei verschiedenen Wesen, Arten entgegen. Als Vater und Schöpfer, als Sohn und Erlöser, als Geist Gottes, als Tröster und Wegweiser. Und diese Lehre von der Dreieinigkeit, wenn ihr jetzt mal die 1500 Seiten der Bibel durchblättert und dieses Wort sucht, werdet ihr es nicht finden. Oder ihr werdet es vergeblich suchen, aber macht euch auf die Suche. Es ist immer gut, wenn man in der Bibel liest. Aber sie steht nicht direkt drin, also nicht ausdrücklich Dreieinigkeit in der Bibel. Jesus aber setzt sich mit dem Vater und dem Geist eins, indem er zum einen sagt, ich und der Vater sind eins, in Johannes 10, Vers 30. Hier setzt er sich mit dem Vater gleich. Und zum anderen, ich komme zu euch, in Johannes 14, Vers 28, und sich damit auf den Pfingstgeist bezieht. Jesus spricht als Seelsorger zu seinen Jüngern. Er versucht, dass sie ihren Blick wieder heben, dass sie aus dem Dunkeln, aus dem Grau rauskommen. Er möchte ihnen eine neue Perspektive vermitteln. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Er ist sich wohl bewusst, dass er seine Jünger in dem Moment, als er das sagte, überfordert mit dieser Aussage. Aber er sagt es im Hinblick auf die Bewältigung des Schocks, den sein Tod bei seinen Jüngern, bei seinen Nachfolgern auslösen wird. Und deshalb deponiert er sozusagen diese entscheidende Information im Voraus. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Diese Aussage Jesu ist zuerst eigentlich nur in der Rückschau verständlich. Aber es ist gut, dass die Jünger sie gehört haben und dann können sie später darauf zurückgreifen und begreifen, dass all das Schreckliche, das im Zusammenhang mit dem Tod Jesu geschah, dem Plan Gottes entsprach. Erst nach dem Abschied, nach dem Loslassen des irdischen Jesus, erst nach Kreuz und Himmelfahrt, ist der Raum frei für etwas entscheidend Neues, etwas Umfassenderes, etwas Grenzensprengendes. Der Geist der Wahrheit wird die Begrenztheiten und die Gesetze sprengen, denen Jesus als Mensch aus Fleisch und Blut unterworfen war. Jesus konnte immer nur an einem Ort sein. Er konnte nicht in einem bestimmten Mensch sich da auf jemanden einlassen und zur gleichen Zeit irgendwo anders. Das ging nicht. Der ausgegossene Geist Gottes ist diesen Begrenzungen nicht unterworfen. Er umspannt die ganze Welt. Er kann überall gleichzeitig bei allen Menschen sein. Das heißt, bei all denen, die ihn mit Ernst anrufen. Himmelfahrt ist die Voraussetzung für die Entgrenzung, für die Befreiung der Grenzen, die an Pfingsten sichtbar werden. Das war mein erster Gedanke über Übergänge, über Loslassen, und ich habe einen zweiten Gedanken über den Paraklet. Der Heilige Geist wird auch Paraklet genannt. Und was tut er? In dem Text habe ich es gelesen. Als erstes, er deckt auf, was Sünde ist. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einleitung. Warum ist es eigentlich gut, dass Jesus fortgeht? Es war doch schön bei ihm und es war schön mit ihm. Während seines Erdenlebens hat Jesus unter anderem wegen der erwähnten Gesetze, denen er unterworfen war, in einem doch sehr begrenzten, engen Areal gewirkt. Aber er hat die ganze Erde im Auge, weil am Ende seines Lebens sagt er, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, in Matthäus 28. Jesus als begrenzter Erdenmensch hätte seine Jünger nicht in die entlegensten Winkel der Erde hinaus begleiten können. Der Geist Gottes kann es. Dieser Geist heißt auf Griechisch Parakletos, eingedeutscht Paraklet. Parakaleo, das Verb, also das Tu-Wort, hat viele verschiedene Bedeutungen. Es heißt herbeirufen, zurufen, aufrufen, anrufen, gut zureden, trösten. Und so hat dann auch der Paraklet den Beinamen Beistand oder Tröster oder Anwalt im Sinn von Fürsprecher bekommen. Anwalt ist ein Begriff aus der Rechtsprechung. Vor Gericht sind meistens auf jeder Seite Anwälte. Und in unserem Text finden wir Anklänge an eine Gerichtsverhandlung. Der Geist Gottes wird die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Offenbar muss unsere Welt überführt, aufgedeckt werden in Bezug auf diese drei so schwer belastenden Worte Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er muss zuerst aufdecken, was die wahren Bedeutungen sind. Bei jeder Verständigung, wenn wir miteinander reden, kann es ja Missverständnisse geben, Probleme in der Verständigung. Und zwar in dem Moment, wenn wir zwar dieselben Wörter verwenden, aber nicht dasselbe darunter verstehen, sie anders füllen. Das kann schon bei ganz einfachen Dingen passieren, wenn ich zu jemandem sage, bring mir doch bitte noch ein Brot mit. Das heißt aber nichts über die Qualität und die Quantität des Brotes, ist da nichts gesagt. Und wenn dann das Brot da ist, dann kann die Reaktion sein, ach, aber doch nicht so eins. Drei Begriffe sind hier angeführt: Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Auf einen davon möchte ich etwas intensiver eingehen, und zwar auf den Begriff Sünde. Prüf dich einmal schnell selber, was kommt dir bei dem Wort Sünde als erstes in den Sinn? Am ehesten eine Übertretung eines der letzten sechs der zehn Gebote. Mord, Ehebruch, Diebstahl, Lüge und dergleichen. Also verstehen wir oft Sünde als Gesetzesübertretung und Unmoral. Das ist häufig bei uns als erstes im Sinn. Das heißt, das Wort Sünde kann ganz unterschiedlich gefüllt werden. In einem alten Schlager heißt es, kann denn Liebe Sünde sein? Oder in der Werbung ist von sündhaft gut die Rede. Ein Vergnügungsviertel heißt mit schmerzlichem Unterton Sündenpfuhl. Ein Verkehrssünder hat Verkehrsregeln übertreten. In der nichtchristlichen Welt wird das Wort Sünde gebraucht im Sinne von etwas, das sich lohnt, weil es einen Lustgewinn bringt. Das heißt, das Wort wird banalisiert oder höchstens ethisch verstanden im Sinne einer Gesetzesverletzung. Aber was steht hier im Johannesevangelium? Zu welchem Verständnis von Sünde muss uns der Geist Gottes führen? Was soll er aufdecken? Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Nichts von Gesetzen, nichts von Unmoral. Nicht an Jesus zu glauben ist Sünde. Nicht auf ihn zu vertrauen, ist von Gott getrennt zu sein. Das ist der biblische Begriff von Sünde. Das ist schnell gesagt. Und es braucht unglaublich viel, bis jemand bereit ist und imstande ist, das Wort Sünde in diesem Sinn zu verstehen. Das ethisch-moralische Verständnis des Wortes ist tief in unseren Seelen verankert. Und was wir unter Sünde verstehen, hat einen großen Einfluss darauf, wo wir die Mitte der Bibel sehen. Wenn Sünde dasselbe ist wie Unmoral, dann will uns die Bibel auffordern, bessere Menschen zu werden, indem wir uns anstrengen. Auf dieser Schiene ist die Bibel eine Anleitung zum guten Leben, ein Appell an unseren guten Willen. Die Botschaft der Bibel ist auf dieser Schiene keine frohe, keine frohmachende Botschaft, sondern ein Aufruf zur Selbsterlösung, wie es auch viele andere gibt. Wenn Sünde aber Unglaube und Trennung von Gott ist, dann will uns die Bibel in erster Linie dazu einladen, uns auf eine Beziehung zu Gott einzulassen und ihm zu vertrauen. Es geht dann darum, ein Angebot anzunehmen. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus offenbart für alle, die glauben. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Auf dieser zweiten Schiene bringt uns die Bibel eine wirkliche frohe Botschaft. Ein Geschenk, das wir uns weder verdienen müssen noch können. Jesus Christus, er als Person ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So viel zur Sünde. Der Paraklet führt auch zum Gericht über gottesfeindliche Mächte. Im Stichwort Gericht sagt Jesus, das bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Die bösen, gegen Gott gerichteten Mächte haben dadurch, dass sie Jesus ans Kreuz gebracht, einen scheinbaren Triumph gefeiert. Doch das Paradoxe darin besteht, dass sich die gottfeindlichen Mächte gerade durch diesen scheinbaren Höhepunkt selbst gerichtet haben. Gerade dadurch, dass Jesus, wie Alissa das auch in ihrer Predigt im Philipperbrief deutlich gemacht hat, sich erniedrigte und gehorsam ward bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, hat ihn Gott über alle erhöht. Gerade dadurch, dass sich der Gottessohn den gottfeindlichen Mächten gestellt und ihr ganzes Wüten auf sich gezogen hat, hat er sie letztlich entmachtet. Der Satan ist dadurch gerichtet, aber noch nicht vernichtet. Das spüren wir nur zu deutlich in unserem persönlichen Leben und im Weltgeschehen. Und der dritte Gedanke, Sünde, Gerechtigkeit. Der Paraklet hat eine edle Aufgabe, nämlich Jesus groß zu machen. Und wiederum spricht Jesus als Seelsorger: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Vieles von dem, was an diesem Höhepunkt der Weltgeschichte über die Bühne ging, übersteigt die Fassungskraft eines Menschen. Das wäre auch bei uns nicht anders gewesen, auch wenn wir jetzt schon so viel gelesen und darüber wissen und Predigten gehört haben und uns damit beschäftigt haben. Jesus kann es aber getrost aufschieben, denn er wird ja selber zu den Jüngern kommen. Der Heilige Geist wird die Aufgabe haben, die Jünger und alle späteren Nachfolger und Nachfolgerinnen alles zu lehren und an alles zu erinnern, was ich euch gesagt habe, Johannes 14, Vers 26. Und er wird in die ganze Wahrheit führen. In diesem Lernen, Erinnern und in die ganze Wahrheit führen, da mache ich zwei Richtungen aus. Einmal in Richtung Vergangenheit, im Licht von Tod und Auferstehung Jesu, also in der Rückschau, wird klar werden, was Jesus tat, wollte und vollbrachte. Und in Richtung Zukunft, die Glaubenden werden mit neuen Fragestellungen konfrontiert werden, also wir werden mit neuen Fragestellungen konfrontiert werden und wir werden die Leitung des Geistes Gottes brauchen. In den verschiedenen Handschriften des Neuen Testamentes sind an dieser Stelle zwei Lesarten, nennt man das, zu finden. In den einen heißt es in die ganze Wahrheit führen und in anderen Handschriften lesen wir in der ganzen Wahrheit führen. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. In die ganze Wahrheit führen, das klingt so, als ob wir Besitzer der Wahrheit würden. Aber entscheidend bleibt, dass Jesus selbst derjenige bleibt, der uns leitet. Er bleibt die Quelle, von der die Wahrheit niemals abgekoppelt werden darf. Das ist der Hauptunterschied zwischen jeder Art von menschlichen Gedanken über Sinn des Lebens, den Philosophien und dem Glauben an Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Er bringt sie nicht. Jesus ist die Wahrheit. Er bringt sie nicht. Die Wahrheit unseres Glaubens bleibt stets an seine Person gebunden. Und das hat dann ganz konkrete Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Wir werden nicht dadurch zu Christen, indem wir uns an gute Lebensregeln halten, schön brav sind. Ein Christ, eine Christin ist ein Mensch, der im Gespräch mit Jesus Christus lebt, der ihm vertraut und seine Verfehlungen unter sein Kreuz bringt und dem Vergebung von dort her zugesprochen wird, nachdem er darum gebeten hat. Von Jesus Christus in die Wahrheit geführt zu werden, bedeutet nicht, dass alle Fragen beantwortet werden, dass es keine offenen Fragen mehr geben wird. Die Bibel beantwortet auch nicht alle Fragen, die wir in unserer Neugier gerne beantwortet hätten für das konkrete Leben im Glauben. Da gilt dasselbe. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns das gibt, was wir, jeder einzelne von uns, für seinen Lebensdienst brauchen. Und der Geist wird sagen, was er hört. Das hört sich so ein bisschen nach Hierarchie an, der Geist unter Jesus. Es meint aber, der Geist führt nicht über Jesus hinaus, sondern er führt tiefer in ihn hinein. Das ist sein Ziel und das ist seine vornehmste Aufgabe. Und gerade in den Briefen des Neuen Testaments zeigt sich, dass der Geist vieles über Jesus lehrte, was im Erdenleben Jesu noch keinen Platz hatte. Es geht immer darum, Jesus groß zu machen. Ein Geist, der ohne Jesus auszukommen meint oder ihn kleiner macht, als das Wort Gottes ihn darstellt, ist nicht von Gott. An Himmelfahrt mussten die Jünger Jesus loslassen. Durch diesen Abschied wurde ein Neuanfang möglich. An Pfingsten bekamen die Jünger, was ihnen versprochen war. Und diese Erfahrung wünsche ich uns allen, durch Abschiede hindurch neu anfangen zu können, ausgerüstet und gestärkt durch den Heiligen Geist. Glaube ist mehr als ein Standpunkt. Es ist ein Leben mit und durch den Heiligen Geist. Und deswegen singen wir jetzt, O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus über uns. Musik.